Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside. Moin, ich bin der Micha. Und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar die gute Geraldine. Guten Morgen.
Hallo. Oh, das war jetzt eine unfassbar schnelle Anmoderation dafür, dass wir vorher schon eine Stunde geredet haben. Ich war noch nicht so weit.
Da ist das wie im Formel-1-Wagen, geht die Anmoderation einfach weiter.
Wahnsinn.
Geraldine, was geht ab? Wir haben uns, glaube ich, seit über einem Jahr nicht mehr hier gehört. Und das ist eigentlich ein Skandal.
Ich fürchte auch, dass es wahr ist. Aber heute haben wir uns endlich wieder hier versammelt, um über Dark Pictures zu sprechen, was, glaube ich, auch unser letztes Thema war.
Ja, wir haben tatsächlich das letzte Mal über, wie hieß das nochmal, das mit den Hexen?
Little Hope.
Little Hope, genau. Mit Will Porter, dem bekannten Schauspieler aus Maze Runner und vielen anderen Sachen. Und das hat uns ja eigentlich echt ganz gut gefallen. Und eigentlich hatten wir uns vorgenommen, zwischendrin halt noch mehr über Horrorspiele zu reden, weil das irgendwie unsere gemeinsame Leidenschaft ist, was Spielgeschmack und so betrifft. Und komischerweise, weißt du, dieses fucking Jahr 2021 hat uns irgendwie davon abgehalten.
Dann auch mal. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war.
Ach, grauenhaft. Das müssen wir unbedingt ein bisschen stärker kultivieren, mehr Podcasts zusammen aufzunehmen. Aber ja, jetzt sind wir hier mit dem nächsten Teil. Also in der Zwischenzeit, während wir über unser Leben nachgedacht haben in der Pandemie, ist jetzt ein dritter Teil rausgekommen mit dem Namen House of Ashes.
Richtig. Und den haben wir beide gespielt, was schon mal ein super Anfang ist für diesen Podcast.
Yeah, nice, das ist die Voraussetzung. Geraldine, noch mal kurz ein paar Takte zu dir, weil einige Leute vielleicht sich jetzt im Kopf kramen und sagen, wer war das noch mal? Sag noch mal kurz zwei, drei Sätze zu dir.
Ja, gern. Also mich kennt man vermutlich von der GameStar. Entweder in Textform, manchmal auch in Videoform oder an die Podcast-Fans auch in Podcast-Form, weil ich sowohl beim GameStar-Podcast so oft mal dabei bin, als auch mittlerweile ein eigenes GameStar-Podcast-Format habe, nämlich unser Spin-off Was spielst du so, in dem ich immer 15 Minuten mit Leuten aus der Redaktion oder Freunden von GameStar darüber spreche, was sie gerade so spielen und was sie daran fasziniert. Und da reden wir oft über so Geheimtipps, über die wir sonst nicht schreiben, und es macht sehr viel Spaß.
Ich habe leider keine Trommel hier, aber hier ist ein Licht.
Ja, hört sich gut an.
Ja, das ist die Werbeltrommel. Das ist eigentlich ein LED-Licht, aber ja, cool. Ich habe auch gerade erst von diesem Projekt erfahren. Ich habe es tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass du das machst, aber es klingt mega geil. Das ist ja genau unser Jazz eigentlich.
Eigentlich schon, ja. Findet man unter Was spielst du so beim Podcast-Anbieter des Vertrauens.
Ja, finde ich auch, den Namen finde ich cool. Also, der klingt so ein bisschen wie so locker.
Ja, so ist es auch. Ich bereite nichts vor in der Regel und bin dann völlig verzweifelt, dass ich jetzt was aufnehmen muss.
Ja, so wie hier bei Insert, das ist quasi unser täglich Brot.
Richtig.
Wir haben ja auch gar keine Ahnung, wir drücken einfach auf Record und gucken, was passiert. Dinge geschehen. Aber schön, freut mich. Hört doch mal rein. Ich verlinke das auf jeden Fall in den in der Beschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Und vielleicht tauche ich da ja auch irgendwann mal auf. Vielleicht ist da ja was in Planung. Aber bevor wir es dazu kommen wollen, lass uns mal kurz bei House of Ashes bleiben. Nur mal ganz kurz zurückspulen für die Leute, die jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, was Dark Pictures Trilogy ist. Also Dark Pictures ist, wie der Name schon sagt, eine Reihe über düstere Filme. Und es gibt ja dieses Genre des interaktiven Films, der in den letzten Jahren tatsächlich wieder so ein bisschen an Beliebtheit gewonnen hat. Ne? Wenn man mal so guckt, es gibt so Spiele wie die von Wales Interactive, die bringen ja regelmäßig so interaktive Filme raus, die wirklich mit echten Schauspielern auch gefilmt werden. So etwas wie The Complex zum Beispiel, ein Spiel über die Pandemie. Oder so etwas wie The Bunker zum Beispiel und viele solcher Sachen. Das sind halt eher so nischige kleine Sachen, die aber irgendwie beliebt geworden sind. Und dann gibt's natürlich die großen Klopper. Dann gibt's natürlich so Sachen wie die von Quantic Dream, die ja jetzt ein Star Wars-Spiel angekündigt haben.
Oh ja, da bin ich gespannt drauf.
Hast du den Namen gerade parat? Ich hab's jetzt voll vergessen.
Können so tun, als hätten wir ihn parat gehabt und es später reinschneiden.
Genau, das ist so ein Logo mit einer Sonne und sieht voll mysteriös aus. Und Quantic Dream, über die kann man sich ja streiten. Das ist ja die Firma, wo merkwürdige Gerichtsverfahren laufen und so. Mhm. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die technisch ziemlich versiert sind und einfach technisch beeindruckende Sachen aus der PlayStation rauszaubern. Und das letzte Detroit, das habe ich nicht gespielt, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Ray von der GamePro dieses Spiel abtrünnig hasst.
Ja, ich verstehe warum, aber ich verstehe auch, warum man es mögen kann. So sind alle Quantic Dream Spiele. Man hasst sie oder man liebt sie.
Es ist so, von wahrscheinlich im Minutentakt so, oh, die Szene ist so gut, oh, die Szene ist so scheiße, oh, die Szene ist so gut. So hatte ich das bei Heavy Rain so. Es gibt Szenen, wo ich dachte, ich würde die Atmosphäre aufsaugen. Es ist so, French Kiss. Und dann kommt, da machen die Charaktere den Mund auf und du so, oh nein, du zerstörst die Atmosphäre. Also, ganz furchtbares. Ja.
Der Trick ist, dass man, glaube ich, die Quantic Dream-Spiele nicht nüchtern spielen darf. Und dann funktioniert es.
Genau. Oder halt mit Freunden. Also ich glaube, das sind auch ganz gute Spiele, die man halt ganz gut. Das ist so ein ganz gutes Couch. Girlfriend Reviews hat doch diesen, wie heißt das nochmal? Couch-Gamer? Wenn man zuschaut, sie hatte da so einen guten Begriff, die Chelsea. Und wenn man zuschaut, wenn man zu zweit spielt, und das ist auch so ein Spiel, wo man halt ganz wunderbar halt auch daneben sitzen kann und es beobachten kann. Naja, und in diese Sparte fallen im Prinzip die Dark Picture Spiele. Die kommen von Supermassive Games. Und die haben Until Dawn gemacht. Und wenn ich diesen Namen sage, gehen dir wahrscheinlich die Nackenhaare hoch.
Ja, Until Dawn fand ich fantastisch.
Ja.
Also Until Dawn ist für mich immer noch unerreicht. Until Dawn gehört ja inoffiziell zu den Dark Pictures, weil es war das gleiche Prinzip. Hm. Es ist halt nur nicht Teil der Trilogie. Sie haben halt diese Reihe nach Until Dawn irgendwie aufgemacht. Und da war dann das erste Spiel Man of Medan, dann kam Little Hope und jetzt eben House of Ashes. Aber im Grunde ist es ja das gleiche Prinzip gewesen. Und trotzdem finde ich, dass die Teile, die nach Until Dawn kamen, nicht mehr so gut waren und nicht mehr so tolle Geschichten erzählt haben.
Was sicherlich auch ein bisschen an dem Budget begründet ist irgendwie, weil die Dark Pictures Spiele sind auf jeden Fall vom Budget und vom Aufwand her geringer. Also die haben Supermassive hat einen Deal mit Namco Bandai, und ist jetzt nicht wenig Geld, was da fließt, aber um interaktiven Film richtig aufwendig zu inszenieren, siehst du ja auch, an Quantic Dream braucht man Jahre. Also auch wenn man über die Spiele meckert, das, was da technisch und an Aufwand und an generell an Logistik irgendwie reinfließt, ist dann unheimlich viel. Und Until Dawn war ein Titel, der von Sony gepublished und auch finanziert wurde, und es sollte ja ursprünglich eigentlich ein Move-Titel werden. Hast du das gewusst?
Nee.
Echt? Also das ist, Move kennst du noch, ne? Diese, die Eishüten.
Ja, ich bin gerade sehr verwirrt. Erzähl.
Ja, und es gab so, die wollten halt einfach, sie haben halt ein paar exklusive Move-Titel in Produktion gehabt. So, da kamen ja auch ein paar raus, sowas wie The Fight, dieses Klopperspiel und so. Und Until Dawn war ganz früh als Horrorspiel einfach mit als Move konzipiert. Und es gibt so einen ganz frühen Teaser-Trailer, wo du halt wirklich diesen Move dann zum Beispiel als Taschenlampe und so benutzt, ne? Logisch. Mhm. Und man sieht so ein paar Sachen, die dann auch es irgendwie in abgewandelter Form auch tatsächlich ins fertige Spiel geschafft haben. Es gibt ja zum Beispiel die Szene, wo ich habe ihren Namen vergessen, aber die Blonde wird da ja irgendwann mal durch eine Tür, durch ein Fenster gezogen vom Killer. Und sieht man in diesem Teaser-Trailer zum Beispiel auch einmal ganz kurz. Das ist eine der wenigen Szenen, die es geschafft haben. Und irgendwie ist dieses Move-Ding, lief dann halt nicht so auf der PS3, und hat sich das Sony auch ein bisschen anders vorgestellt mit dem ganzen Motion Controls. Und dann hat man das ganze Konzept halt quasi umgestaltet in diesen interaktiven Film. Und das ist das Antidorn, das wir heute haben.
Das ist ja interessant. Also ich weiß, ich frage mich, wie das funktioniert hätte, ob das wirklich gut gewesen wäre, weil ich kenne die Reihe halt sehr durch die Quicktime-Events. Ne? Mhm. Das ist ja im Grunde das einzige Gameplay, was man hat, sind ja die Quicktime-Events. Ein bisschen rumlaufen und ein bisschen Dialoge führen. Wäre interessant gewesen, die Quicktime-Events quasi dadurch ersetzt zu sehen.
Mit Motion Controls, dass du dann so.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, ob es da vielleicht im Internet noch mehr Gameplay gibt. Ich kenne auch nur diesen Trailer, aber das ist das wo das erste Mal, dass ich von Until Dawn gehört. Das war wirklich noch PlayStation 3. Und das ist witzig, dass sich das so gewandelt hat. Aber ja, du hast im Prinzip gerade schon das Wesentliche gesagt. Ne? Das ist genau das, was man in Dark Pictures auch macht. Rumlaufen und Quicktime-Events lösen.
Richtig, richtig. Und lösen ist dann auch immer so eine Frage.
Ja, aber das ist ja gar nicht so spannend, weil spannend sind ja die Entscheidungen, die man treffen muss. Ja.
Also. Und das Setting. Und das ist bei House of Ashes ja sehr ungewöhnlich. Hm.
Nochmal kurz rekapitulieren, worum ging es? Wie hieß das erste Ding nochmal? Man of Medan, ne? Glaube ich.
Richtig. Man of Medan war das auf dem Schiff. Da ging es ja um so eine Crew, die irgendwie einen illegalen Tauchgang gemacht hat und dann auf dieses Geisterschiff gekommen ist. Und danach kam Little Hope, und das spielte in so einem quasi Hexendorf. Und es ging irgendwie um, man weiß erst am Ende, worum es wirklich geht, aber es hatte die ganze Zeit so den Vibe von Hexen und irgendwie vielleicht einer Sekte und sowas. Und genau, hatte aber auch so ein bisschen klassische Teenie-Horrorfilm-Vibes, weil es eben auch eine Gruppe von jungen Leuten war, die da gestrandet sind in diesem Dorf.
Genau, ich glaube, das sollte so ein Studentenausflug sein. Da sind halt auch, ist halt auch der Professor mit dabei gewesen und die Studenten waren aber gemischt. Also da gab es auch eine Studentin, die sogar älter als der Professor war.
Angela, ja, die habe ich geliebt.
Großartiger Charakter, genau. Und vielleicht, wenn ihr euch noch ein bisschen daran erinnert, Geraldine fand Little Hope eigentlich ganz cool. Also uns hat das eigentlich echt gut gefallen von der Atmosphäre, weil es halt eben halt auch sehr dicht Atmosphäre ist und weil es halt auch natürlich sehr viele Horror-Tropes hat, die aber auch sehr spannend umgesetzt waren. Und weil es irgendwie was anderes ist, ein Horrorfilm zu spielen. Also da sind Tropes, das ist ja bei Antidawn auch so, das sind natürlich die postmodernen Teenie-Horror-Vibes, die da durch das ganze Spiel geflossen sind. Und das als Film zu sehen, passiv da zu sitzen und das zu gucken, ist vielleicht manchmal ganz unterhaltsam, aber irgendwie, wenn da jetzt nicht so ein Twist ist, drin ist, wie bei Scream zum Beispiel, was dann auch sehr selbstironisch ist, dann bist du so, ja, das kenne ich alles schon und das ist irgendwie alles gleich. Aber dann selber plötzlich in den Schuhen zu sitzen und diese Entscheidung treffen zu müssen, ist dann doch irgendwie was anderes, weil man dann so als Horrorfilm gestellter Spielerin dann so, jetzt werde ich selber auf die Probe gestellt, so ein bisschen.
Ja, genau. Es ist halt das perfekte Spiel für alle, die halt immer so reinrufen in Horrorfilme, die so in Gruppen von 5 Leuten so einen Horrorfilm gucken und rufen, oh, nicht durch die Tür gehen, warum nimmst du denn nicht die Waffe mit? Und dann kann man halt selber die Waffe mitnehmen und nicht durch die Tür gehen.
Genau, perfekt die Zielgruppe eingerahmt. Und House of Ashes ist da, und das Interessante an den Dark Pictures ist, die wechseln das Setting immer. Die werden zusammengehalten durch den sogenannten Kurator. Und sagen wir, wie es ist, also der Kurator ist der Tod.
Ach, ich dachte, du sagen wir, wie es ist. Er ist sehr gut aussehend.
Das auch. Das ist auch ein bekannter Schauspieler. Wie heißt denn der nochmal?
Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kenne sein Gesicht auch, aber seinen Namen hätte ich nicht parat.
Der sieht in Wirklichkeit auch so gut aus. Ich weiß nur nicht, ich überlege gerade, super charismatischer, etwas älterer Herr, der im Spiel auftaucht in so einem, wie nennt man diesen Anzug, der so ein bisschen stramm geschnitten ist und so ein bisschen Brustbetont halt und Schulterbetont. Super geiler geschnittener Anzug. Und dann hat der halt immer so eine Körperhaltung, die, also eine Hand immer hinter dem Rücken und die andere, in der anderen hat er meistens immer dieses Buch. Und das macht so eine bestimmte Sorte Mann einfach extrem gut aussehend und irgendwie auch ganz geil. Und
ich bin so froh, dass du das verstehst.
Ja, es ist auch beeindruckend für einen heterosexuellen Mann. Man sitzt dann da und denkt so, boah, der Typ ist schon echt cool.
Ich wäre gern er, ja.
Ja, man würde sich gerne eine Scheibe abschneiden und sagen, ja, ein bisschen von diesem Charisma hätte man auch gerne. Und der ist ultra charismatisch und happens to be death. Also es ist halt zufälligerweise auch der Tod. Und wenn es zu irgendjemandem passt, der charismatisch, gut aussehend und sehr klug ist, dann natürlich der Tod selber.
Richtig. Ja, und der führt ja immer so durch die Geschichten und in den Kapiteln spricht er dann ab und zu darüber, was für Entscheidungen man getroffen hat und macht immer so sehr kryptische Andeutungen, ob es jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung war. Und wenn zwischendurch Charaktere sterben, was ja das der wichtigste Faktor mit ist, dass man immer versucht, die Charaktere irgendwie lebend durch die Geschichte zu bringen. Aber wenn zwischendurch Charaktere aus der Gruppe sterben, dann kommentiert er das eben auch immer und pustet symbolisch ihre Kerze aus und spricht darüber, was für Einflüsse das haben könnte.
Ja. Und es sitzt halt so in einer Riesenbibliothek und was den Gruselfaktor erhöht, aber gleichzeitig natürlich auch die Attraktivität ist, dass er die SpielerInnen auch direkt adressiert. Also er spricht dann auch wirklich auch direkt in die Kamera und sagt dann so, war die Entscheidung, die du gefallen hast, vielleicht die richtige? Und das ist so,
ja.
Es ist irgendwie so eine Mischung zwischen, man hat schon ein bisschen Angst, aber ein bisschen, weil also ein horny Vibes hat man auf jeden Fall die ganze Zeit in diesem Saal.
Ja, auf jeden Fall.
Und das machen sie wirklich gut. Also das ist total gut inszeniert. Und er kriegt auch so als Intro-Song so einen Rock-Song, der so richtig schön schrammelt und so. Und er hat so
das
dieses
Song Mysterium. Ist so toll.
Er hat so ein bisschen die Aura von so einem guten Magier auch so ein bisschen, oder? Findest du?
Ja, total. Er präsentiert das Ganze ja auch wie so eine Show. Also es ist wirklich, er trägt die Geschichte schon sehr, muss ich sagen.
Ja. So ein bisschen Jonathan Frakes-Style auch, oder?
Da hast du ja jetzt ganz ins Schwarze getroffen. Also Jonathan Frakes ist ja mein Mann, also wirklich.
Ja, wessen Mann ist das nicht? Komm, Jonathan Frakes.
Jeder liebt Jonathan Frakes.
Ich war geschockt, als er in irgendeinem Star Trek-Film, ich weiß, war es Nemesis oder der 9. irgendwie plötzlich der Bart abrasiert war. Und ich so, nein, dieser Mann, der Bart ist der Mann.
Ja, nun, aber Jonathan Frakes kann ja nichts entstellen. Er strahlt ja von innen.
Das stimmt. Und wenn Jonathan Frakes fragt, Fact, Oh, Fiction. Dann, also ich weiß nicht, wessen Herz er damit nicht zum Schmelzen bringen kann.
Ja, fun Fact. Ich habe zu meinem 25. Geburtstag eventuell ein Video von Jonathan Frakes bekommen, in dem er mir zum Geburtstag gratuliert.
Geil.
Und allen Ernstes die Frage stellt, ob mein Geburtstag Fact or Fiction ist.
Okay, ist das geil.
Wie ist das ist das beste Geschenk, was ich je gekriegt habe.
Wie, also wirklich personalisiert oder wie?
Ich habe das von einem Freund bekommen und ich weiß bis heute nicht, wie es funktioniert hat.
Ha? Geil. Okay, es ist großartig. Es
ja.
Okay, jetzt schwelgen alle unsere Zuhörerinnen so im Jonathan Frakes Vibes. Das waren noch Zeiten. Ja, aber so ungefähr ist der Typ, der auch keinen Namen hat tatsächlich. Ich glaube, er ist einfach der Curator und hat sonst auch keinen eigenen Namen. Und das ist so das Bindeglied zwischen den verschiedenen Filmen, so wollte ich schon sagen, zwischen den verschiedenen Spielen. Und der wird auch, also am Ende des House of Ashes sieht man auch noch einen Teaser-Trailer von dem nächsten Spiel, das wahrscheinlich, vermute ich, dieses Jahr erscheinen wird, spätestens im nächsten Jahr. Und damit ist auch erstmal der Vierteiler abgeschlossen. Also dann ist so dann sagen sie, die erste Staffel ist rund so, das wird so. Und er hält aber erstmal diese ersten vier dann zusammen. Und das ist super, super cool gemacht. Also vielleicht erinnert ihr euch, in Until Dawn gab es einen Psychiater.
Ja.
Der von diesem brillanten Schauspieler gespielt wird, der super schmierig ist.
Der hatte aber auch noch einen tollen Twist. Das fehlt mir ein bisschen, muss ich sagen. So gern ich den Kurator mag, aber der Psychiater aus Until Dawn hatte ja tatsächlich noch Einfluss auf die Story, weil er ja quasi im Nachhinein mit dir über die Geschichte gesprochen hat. Aber es war nicht so ganz klar, ob es jetzt wirklich danach ist. Es war alles sehr kryptisch. Aber ihr habt ja quasi über die Abläufe der Geschichte gesprochen. Und er hat dir dann zum Beispiel Fragen gestellt, wie, wovor hast du am meisten Angst? Und je nachdem, was du geantwortet hast, bist du dann auf diese Sachen in der Geschichte auch gestoßen. Und das fand ich einen sehr coolen Twist.
Ja. Und es gab dann, also ohne dazu viel verraten, wenn ihr Antidote noch nicht kennt, aber es gibt dann zum Ende wirklich so Veränderungen in diesem Psychologie-Szenen, die, also das ist richtig Albtraummaterial, das ist richtig Nightmare-Fuel. Das ist so gut gemacht. Das passiert jetzt beim Kurator nicht. Das ist einfach cool.
Ja, der ist einfach ein Schnickermann.
Einfach ein Schnickertyp. Und das kann man von der Besetzung von House of Ashes leider nicht behaupten. Für mich war das alles Gurken. Also,
die Gesichtsanimationen sahen aber auch echt schon mal besser ausgefühlt.
Das stimmt. Technisch ja. Aber vielleicht müssen wir das Setting auch kurz erklären. Also, House of Ashes, worum geht's da eigentlich?
17 Minuten drin, jetzt kommt das Setting.
Professionell, das ist Ensam Maul.
Nee, ich hatte ja schon angedeutet, dass das Setting, die meisten werden es eh wissen, aber relativ außergewöhnlich ist, weil die davor waren ja sehr klassische Horror-Tropes mit dem Geisterschiff und der Hexenstadt und das erste war ja wirklich der Teenie-Slasher-Film einfach. Und House of Ashes spielt im Irakkrieg und direkt am Anfang, man spielt eine Truppe von quasi Soldaten und direkt am Anfang ist man eigentlich auf einer Mission, aber wird irgendwie dann in so einem unterirdischen Tempel oder was ähnlichem verschüttet und verbringt dann die ganze Zeit unter der Erde eigentlich. Und das ist ja eigentlich kein Setting, was man jetzt so kennt, also abseits von so klaustrophobischen Horrorfilmen wie The Descent oder so, kennt man das ja eigentlich nicht.
Es gibt wenige Filme da. Es gibt einen von den Typen, die Blair Witch produziert haben, gibt's einen, der heißt, hat so einen ganz bescheuerten Namen, der heißt auch wirklich Operation Desert oder so. Ich glaube, der heißt tatsächlich Operation Desert. Da geht's jetzt nicht um genau das, worum es in House of Ashes geht. Übrigens ist es auch schwer, vielleicht, also wir versuchen spoilerfrei zu machen, ein kleines bisschen verraten müssen wir aber trotzdem. Aber das Thema ist ein etwas anderes, aber dieses Setting mit Militärhorror ist nicht so beackert wie andere Horror-Genres. Das gibt's schon ab und an. Also es gibt hier und da koreanische Horrorfilme, die das haben. Ich habe auch schon ein paar aus Europa gesehen, die dann im Zweiten Weltkrieg dann meistens irgendwie spielen. Irakkrieg selber noch nicht. Also ich glaube, Operation Desert ist jetzt so der einzige, der mir einfällt. Und da geht's eigentlich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Irakkrieg ist, aber es hat so ein ähnliches Setting. Es sind auch amerikanische Soldaten, die irgendwo in der Wüste sind und dann halt auch Angst vor dem Unbekannten haben. Aber der spielt nicht in Höhlen, der spielt hauptsächlich in so einer Gebirgskette. Und da geht's auch um ein anderes Thema. Aber es ist nicht so, natürlich nicht so ein bekanntes Trope, sag ich mal, ne, was da verwendet wird.
Ich muss dazu einen quasi Anti-Spoiler loswerden, weil ich würde jetzt quasi spoilern, was nicht passiert am Ende. Also wenn ihr das nicht hören wollt, kurz weghören. Aber ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung durch das Setting, dass die Auflösung sein wird, dass es einfach um eine posttraumatische Belastungsstörung geht.
Ja.
Und das war es nicht. Und das hat mich gefreut.
Ja, es ist nicht Blair Witch.
Ja, richtig. Damit haben wir Blair Witch gespoilert.
Genau, das Spiel Blair Witch. Ach, die Leute wissen, bei Inside Moin, wir haben ja auch drüber gesprochen. Aber Blair Witch war, ich fand es jetzt nicht schlimm in Blair Witch, aber es hat so, man sitzt da und denkt, was hat das mit Blair Witch zu tun? Es war ein bisschen überraschend. Es ist auf jeden Fall aber nicht diese, das ist es nicht. Also, im Gegenteil. Also, ich finde sogar, also die Psycho-Horror-Richtung gehen sie gar nicht. Überhaupt nicht. Also
ja, genau. Es ist wirklich sehr anders.
Es ist sehr Monster-Horror die ganze Zeit. Also
genau.
Da gibt es nicht diesen Twist, so wie, hey, du hast dir alles eingebildet.
Und das ist jetzt auch ein Mini-Spoiler für die anderen Teile, aber die anderen haben immer einen Twist am Ende gehabt. Mhm. Und deswegen war ich mir sicher, dass das jetzt auch wieder einen haben wird, der irgendwie die Paranormalität erklärt oder zumindest in Frage stellt. Aber das hat es nicht. Also es ist wirklich, es akzeptiert vollends auch bei allen Enden, die man hat, soweit ich weiß, akzeptiert es vollends die Existenz dieser Monster, die einfach auch real sind in der Story. Also das ist eigentlich auch mehr oder weniger alles, was die ganze Zeit passiert. Man ist eigentlich unter der Erde in diesem Tempel und irgendwelche Monster sind eben auch da und greifen regelmäßig an.
Ganz genau. Ich würde sagen, dass wir ganz am Ende die letzten 10 Minuten wirklich auch mal eine Spoilerwarnung rausgeben und über den Schluss reden, weil das ist das Ende. Ich fand's wow. Und da muss man irgendwie auch mal drüber reden. Ich denke, bis zu diesem Zeitpunkt auch einige Leute das House of Ashes gespielt und wollen einfach dann unsere Meinung hören. Aber wir machen das jetzt bis dahin halt wirklich spoilerfrei, also keine Sorge, wir versuchen's. Und wir sind halt im Irakkrieg und wir steuern diese Gruppe von Special Forces, Hoshis, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem ganzen Kram nicht aus. Auf jeden Fall amerikanische Soldaten, die müssen irgendwie, das spielt am Ende des Irakkrieges und im Prinzip sind die Truppen, die irakischen Truppen im Begriff aufzugeben, aber es gibt so eine kleine Division, die halt trotzdem noch versucht, die Amerikaner zu bekämpfen und andersherum versuchen die Amerikaner halt die angeblich geheimen Waffen von Saddam Hussein irgendwie zu finden. Ne? Also da gibt es dann so einen FBI-Agenten am Anfang, der hat natürlich eine Sonnenbrille auf und auch drin, ja eben, also draußen ist ja klar, aber drin so, er nimmt die nicht ab, weil er ja
auch wenn er auf Bildschirme schaut und ich denke mir so, wie kannst du irgendwas lesen?
Das ist so richtig bescheuert und aber der hat dann so eine Gruppe von Leuten, die sind natürlich alle grimmig, ne? Das sind halt alles irgendwelche Leute, die so we're not in Kansas anymore style irgendwie unterwegs sind und immer Sprüche drauf haben, immer sehr, sehr kernig sind. Das sind alles so kleine Vin Diesels.
Ja, und das fand ich ehrlich gesagt schwierig. Das war ein Punkt, der dazu geführt hat, dass ich nicht so warm geworden bin mit der Story.
Ja.
Weil die Charaktere aus den anderen Teilen waren natürlich sehr cheesy, aber halt auf eine sympathische Art. Es waren natürlich Charaktere, die man kannte, die man schon 100-mal gesehen hat in anderen Ausführungen. Also es waren einfach Archetypen von Horrorcharakteren. Und trotzdem waren sie lustig und unterhaltsam und man hat eine Erinnerung an sie gehabt. Und so ging es mir weniger bei House of Ashes. Wie gesagt, ich lache heute noch über Angela aus Little Hope, weil ich mich einfach an sie erinnern kann. Und bei House of Ashes sind alle sehr ähnlich. Alle sind sehr ernste Soldaten. Keiner hat so richtig eine tiefe menschliche Verbindung zueinander, auch wenn sie es versuchen. Es gibt keine wirklich lustigen Dialoge. Es ist alles sehr, sehr ernst und seriös irgendwie.
Ja, und trotzdem so, auch so dieses, also wenn man, da ist ja auch dieser amerikanische Patriotismus ist dann irgendwie so mit drin. Und das fand ich halt immer so ein bisschen schade. Das löst sich natürlich irgendwann auf. Also irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo dann auch selbst die gestählten amerikanischen Soldaten dann irgendwann an den Punkt kommen, wo sie dann eingestehen müssen, dass sie einfach nicht stark genug sind und nicht gewappnet sind für diese Gefahren, die da jetzt irgendwie kommen. Und den einzigen Charakter, den ich wirklich mochte, war Salim. Und das ist richtig cool. Also man spielt nämlich nicht nur die Amerikaner, zum Glück, weil dann wäre das Spiel wirklich sehr, sehr langweilig geworden, weil es gibt auch die Gegenseite. Es gibt einen irakischen Soldaten, der eigentlich mit dem Krieg gar nichts zu tun haben möchte. Und der kriegt eine richtig gute Introduction. Der kommt zu Hause an und will eigentlich den Geburtstag seines Sohnes feiern und sucht das Geschenk daraus und so. Und dann kommt aber irgendwie sein Vorgesetzter, sein General und zieht ihn dann nochmal ein. Und Salim sagt, wieso, der Krieg ist doch vorbei, wir müssen doch gar nicht kämpfen. Und es wird dann halt angedeutet, dass er jetzt auf der Stelle hätte erschossen werden können, wenn er dann jetzt nicht annimmt, weil dann halt dieser General geht dann sozusagen rogue und will halt einfach um jeden Preis es den Amerikanern irgendwie heimzahlen und nimmt Salim dann halt irgendwie mit. Und eigentlich will Salim das gar nicht. Also sein Ziel ist nicht, Atomwaffen zu finden oder irgendeinen anderen Scheiß zu machen, den man schon in anderen, ne, wo du auch von vornherein weißt, das ist übertrieben oder das ist ein Hoax, sondern er will einfach nur nach Hause. Und das hat mir dann auch direkt was gegeben. Also der Charakter kommt zum Glück nicht ganz so spät im Spiel, der kommt halt wirklich so nach 20, 25 Minuten, kommt er zum ersten Mal vor, man übernimmt dann auch Kontrolle über ihn. Und das war sozusagen meine Orientierungsfigur für dieses ganze Spiel. Und da habe ich es auch echt geschafft, den bis zum Ende überleben zu lassen.
Ich habe es jetzt mittlerweile schon zweimal gespielt und er gehört, glaube ich, auch zu den Charakteren, die eher dafür gedacht sind, auch am Ende zu überleben. Hm. Er kann natürlich sterben, aber ich habe immer so ein bisschen die Vermutung, ich würde das gerne mal bestätigt wissen, dass es einige Charaktere gibt, die schneller sterben können als andere. Mhm. Weil ich glaube, die Hauptcharaktere, die die Story tragen, und dazu gehört ja Salim, sollen vielleicht bis zu einem gewissen Punkt mindestens überleben und können dann vielleicht eher so im letzten Drittel sterben. Das ist, wie gesagt, nur eine Theorie von mir. Aber ich vermute, dass vielleicht manche vermeintlich gefährlichen Situationen am Anfang nur für die Hälfte der Charaktere gefährlich sind. Aber die können direkt am Anfang sterben. Also ich habe direkt einen verloren, als ich das erste Mal gespielt habe.
Ach, interessant. Mhm. Weil bei mir ist das so, ich habe nur einen Charakter verloren. Also eine. Was macht sie nochmal? Ich glaube, dass sie ist irgendwie für die Satelliten oder so verantwortlich, eine Technikerin. Die ist bei mir gestorben während des Spiels. Ansonsten haben alle überlebt. Und im Vergleich zu Little Hope, da sind mir alle gestorben. Hat am Ende nur ein einziger Charakter überlebt. Und das ist, ich weiß nicht, ob das bei House of Ashes vom Design so sein soll, aber das ist mir auch deutlich einfacher irgendwie vorgekommen. Also es war sehr viel einfacher, die Leute am Leben zu lassen, als in den vorherigen Teilen, hatte ich das Gefühl.
Möglich, ja. Also, wie gesagt, ich vermute, dass Salim auch am Anfang sterben kann, dass es bestimmt jemandem passiert. Aber ich vermute irgendwie, dass es vielleicht eher nicht so gedacht ist von der Story. Weil ich glaube, wenn man das Ende sieht, ist schon recht klar, dass er eigentlich bis zum Ende schon dabei sein sollte, damit die Story eine gute Auflösung hat. Ja. Aber er kann natürlich trotzdem verloren gehen. Also, ich muss sagen, ich habe es auf zwei Schwierigkeitsgraden gespielt. Und beim ersten Mal habe ich es auf sehr schwer gespielt, auf Albtraum. Und das war ganz furchtbar, weil ich bin echt nicht gut in Quicktime-Events generell schon. Und dann bin ich auch nicht besonders bewandert mit PlayStation-Quicktime-Events, weil ich bin eigentlich ja PC- und Xbox-Spieler. Hm. Das heißt, ich muss jedes Mal einmal kurz gucken, oh, warte, Kreis war, und dann ist schon vorbei. Das heißt, ich habe direkt am Anfang den Mann mit der Sonnenbrille verloren, beim ersten Mal. Ja, und da war ich überrascht, weil ich hatte das Gefühl, dass bei den anderen Teilen zwar auch sehr schwer war, die Leute zu halten, aber dass es nicht direkt am Anfang passieren konnte. Aber das ist auch alles jetzt wieder nur eine Einschätzung von mir, wo ihr mir alle widersprechen könnt, dass ich komplett Unrecht habe.
Nee, aber es ist interessant. Also das Coole an den Dark Picture-Spielen, und das muss man wirklich mal lobend sagen, ist halt, dass es da wirklich viele Verzweigungen gibt. Wirklich viele Verzweigungen. Ich hatte ein Gespräch letztes Jahr auch mit dem Chefentwickler und der sagte, ja, Alter, wir sitzen ja einfach die meiste Zeit eigentlich nur daran, diese Entscheidungen zu machen, so dass die Story irgendwie auch funktioniert, selbst wenn dir ein Charakter relativ schnell und relativ früh im Spiel abnippelt. Und ich finde, also das, was man bei Man of Medan sehr stark bemerkt hat, war, dass wenn du Lücken hattest, es dann irgendwann sehr unrund wirkte, dass der Film dann irgendwann nicht mehr so konsistent wirkte. Bei dem Haupt wurde es schon besser. Und bei House of Ashes ist es richtig gut geworden. Da hat man irgendwie das Gefühl, also ich habe es auch eineinhalb Mal gespielt und dann am Anfang aber auch wirklich was komplett anderes gemacht. Und es wirkte trotzdem konsistent. Und ich habe andere Dinge gesehen, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass irgendwie ein Teil aus der Story fehlt. Es hat dann plötzlich eine ganz andere Richtung eingenommen. Und ich hatte ganz andere Dialoge, aber es wirkte trotzdem wie aus einem Guss. Also ich finde, dass es von den Drehbüchern halt quasi auch sehr viel besser geschrieben ist und ich mutmaße mal, dass sie halt einfach mit den ersten beiden Spielen auch sehr viel mehr Erfahrung dazu wirklich gewonnen haben, wie man so etwas geschickt macht, dass man diese Entscheidungsfreiheit irgendwie hat und das trotzdem dann halt, halt bis zum Ende halt irgendwie noch durchspielbar ist, auch selbst wenn mehrere wichtige Charaktere gestorben sind, weil das muss man sagen, wenn man so zum Beispiel interaktive Filme von Telltale gegenüberstellt, zum Beispiel The Walking Dead, das war ja richtig gefaked. Also da hast du ja in den Dialogen oft das Gefühl vermittelt bekommen, oh, das ist jetzt wichtig, was da passiert. Der Ausgang war aber immer dasselbe.
Ja.
Und da gibt's ja mittlerweile auch GDC-Talks drüber und so, die das Ganze auch offenlegen und so etwas und so weiter. Und das ist bei House of Ashes tatsächlich nicht der Fall und auch bei den anderen Adventure-Spielen. Da hat wirklich jede Entscheidung echte Konsequenz.
Ja, das stimmt schon. Und es ist wirklich, wie du sagst, es wirkt trotzdem aus einem Guss. Es gibt bei allen Teilen manchmal Momente, wo man merkt, okay, da ist jetzt eine Szene an die andere geschnitten worden. Mhm. Und man merkt so ein bisschen, ah, da war jetzt der Schnitt. Das hatte ich nur einmal bei House of Ashes. Es ist ja kein Spoiler zu sagen, dass jede Figur sterben kann. Und als bei meinem zweiten Durchlauf, glaube ich, die weibliche Protagonistin, gespielt von Ashley Tisdale, gestorben ist. Oder ich glaube, man dachte nur, dass sie gestorben ist. Jedenfalls sollte sie eigentlich tot sein. Und ihr Geliebter hat in der ersten Szene noch krass darüber getrauert. Und dann gab es so einen kleinen Cut. Und dann hat man gemerkt, okay, hier ist jetzt eine Szene, die könnte man auch sehen, wenn sie nicht tot wäre. So, weil dann hat er einfach ganz normal über den Plan weitergeredet. Und man war so, okay, das war jetzt ein bisschen ungeschickter Schnitt. Aber ansonsten habe ich es nicht so oft gemerkt.
Ja, ich kam mir auch viel, 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 viel geschickter gemacht vor. Ist übrigens witzig mit der Hauptdarstellerin, weil die ist eigentlich bekannt von High School Musical oder sowas.
Ja.
Und da habe ich auch gefragt, wie seid ihr denn auf diese Schauspielerin gekommen? Und da sagte der Designer auch, ja, sie fand das einfach geil, einfach was zu machen, was sie vorher nicht gewesen ist. Sie ist halt bekannt durch den Disney-Kram, wollte unbedingt mal was Gegenteiliges machen. Also irgendwie Horror war dann halt so jetzt quasi genau das Richtige. Mhm. Und das ist auch ein interessanter Charakter. Also ich finde, man sieht da gar nichts Disney-mäßiges irgendwie dran, wirklich das komplette Gegenteil von dem, was sie vorher gespielt hat.
Ja, sie spielt es schon gut, soweit ich es beurteilen kann. Also wie gesagt, ich finde die Gesichtsanimation leider nicht so gelungen. Und jetzt kann ich nicht genau sagen, ob ich das wirklich in meiner Erinnerung nur verklärt habe, dass das schon mal besser gelungen ist bei Dark Pictures oder ob es schon immer so, also es war immer ein bisschen wonky. Ja. Es war nie perfekt. Aber gefühlt war es in diesem Teil echt recht schwach so, was das Motion Capturing anging. Also teilweise waren die Gesichter sehr steif und es war sehr tief im Uncanny Valley drin. Ja. Da musste man sich schon dran gewöhnen.
Ich finde, das liegt oft an den Kopfbewegungen, wie der Kopf geneigt wird. Was sie gut hinbekommen, sind die Augen.
Mhm.
Aber Lippenbewegungen und die Kopfhaltung, die ist oft.
Oh, Münder sind ganz schwierig
ist
immer.
Ist ganz schwierig. Und da muss ich sagen, wir haben ja vorhin über Quantic Dream gemeckert, aber das kriegt Quantic Dream wahnsinnig gut hin. Ich kenne jetzt von Detroit zum Beispiel jetzt nur dieses Intro, wo diese Androidin in die Kamera spricht, die Blonde, und dann so, weiß nicht, irgendwas zum Zuschauer oder zur Spielerin irgendwie sagt. Und aber das sieht ja sensationell aus. Also auf Verhältnismäßig, das Spiel ist jetzt mittlerweile 4-5 Jahre alt irgendwie und sieht sensationell gut aus. Und auch, ich habe dann irgendwie noch mal Beyond gesehen, das mit wie heißt sie noch mal?
Moment. Elliot Page.
Elliot Page. Also als Elliot Page, Elliot ist ja super geil animiert.
Ja.
Ich finde, und auch William Dafoe spielt da ja zum Beispiel mit in Beyond. Und das ist ja PlayStation 3.
Ja, stimmt.
Das ist
ja
eigentlich der Türstopper-Hardware. Und irgendwie haben sie es ja auf dem Ding ja geschafft. Und das kriegen sie bei House of Ashes oder generell bei Dark Pictures. Das war auch bei Until Dawn auch nicht so gut. Aber ich hatte auch das Gefühl, das war da ein bisschen feiner geschliffen und ein bisschen besser. Aber diese merkwürdigen Momente des Uncanny Valley, die haben Supermassive eigentlich immer irgendwie gehabt.
Das stimmt, ja. Aber es hat mich jetzt nicht wirklich aktiv gestört. Es hat mich insofern gestört, dass man halt penibel drüber redet, wenn man in einem Podcast ist. Aber es hat mir nie den Spaß genommen daran, weil ich habe die Dark Pictures-Spiele ja ohnehin immer mit Freunden gespielt. Wenn ich ehrlich bin, auch nie ganz nüchtern. Und man hat einfach halt so einen lustigen Horrorabend gemacht. Ne? Man hat einfach darüber rumgealbert, gelacht, wenn die irgendwie Charaktere ein bisschen cheesy waren oder wenn ein Gesicht mal komisch aussah. Aber es hat trotzdem genug Qualität gehabt, um von der Geschichte sehr zu unterhalten, aber es hat gerade wenig genug Qualität gehabt, um darüber lachen zu können. Halt wie ein guter Slasher-Horrorfilm.
Ja, ich meine, der Rest ist ja auch voll gut inszeniert, ne? Also die Umgebungen sehen wirklich cool aus. Also es ist zwar nur eine Höhle, aber sicherlich eine der schönsten Höhlen, die man je in einem Spiel gesehen hat. So, das sieht halt, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es sieht halt teilweise wirklich sehr realistisch aus, wie diese Höhlen dann auch gebaut sind. Natürlich siehst du in der Höhle dann auch alte Ruinen aus einer, so viel sei verraten, aus einer vergangenen Kultur. Die hat wirklich, das sieht wirklich interessant aus. Also ich finde gerade, dass die Umgebungen sehen oft sehr, sehr cool aus. Und was mir gut gefallen hat, ist die Beleuchtung. Die sieht stark aus, weil was mir sehr gefällt, ist, dass dadurch, dass das Ganze ja in der Wüste spielt Und du hast halt einfach diese harten Lichtkontraste. Also du hast oft auch einfach so, die sind halt diese Höhle runtergefallen und können hochblicken. Da oben ist halt tatsächlich Tageslicht. Und dann hast du diese harten Kontraste zwischen diesem grellen Tageslicht und dieser absoluten Dunkelheit. Und das haben sie super gut hingekriegt mit dem ganzen, mit diesen ganzen Lichtverhältnissen, dass dieser starke Kontrast da ist. Und auch die Fackeln, das Fackellicht sieht total gut aus. Und da sehen dann wiederum die Charaktere auch echt teilweise sehr gut aus, weil der Schattenwurf extrem überzeugt aussieht und so. Das haben sie wirklich toll gemacht.
Ja, generell auch die Inszenierung, ne? Also auch die Kamerawinkel sind sehr filmisch natürlich, weil es ja einfach eine Anspielung auf Filme ist. Die Art, wie du dich bewegst, ist sehr filmisch, was leider zu einer sehr schwierigen Steuerung führt, weil du teilweise halt semi-feste Kameras irgendwo hast und dann läuft man quasi in Richtung der Kamera und dann wechselt wieder der Winkel und dann weiß man nicht, wohin man drücken soll. Das hat aber Dark Pictures schon immer gehabt. Aber das führt natürlich, abgesehen von der schwierigen Steuerung, zu einer richtig schönen Inszenierung, also zu einer sehr, sehr filmischen, einem sehr filmischen Spielerlebnis.
Ah, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin mit den ganzen Survival-Horror-Spielen von früher irgendwie wirklich groß geworden.
Ja.
Und habe letztes Jahr Tormented Souls sehr gefeiert mit dem fixen Kamerafestivitäten. Ich liebe das total.
Ja, ich auch. Ich bin ja auch großer Resi-Fan und ich finde das auch immer schön, weil es ist halt eine Weiterführung von den alten festen Kamerawinkeln. Hm. Die alten festen Kamerawinkel waren ja weniger, also noch ein Stück weniger filmisch. Da ging es ja oft darum, dass sie so ein bisschen in der oberen linken Ecke oder so gehangen haben, damit man den Überblick über den Raum hatte.
Hm.
Und das haben sie immer noch, aber halt mehr noch als eine, sag ich mal, Kinofilmkamera eine Szene einfangen würde.
Ja, die bewegt sich jetzt natürlich. Also hast du halt mehr Dynamik irgendwie drin, es gibt halt mehr Bewegung. Und ich finde cool, dass sie jetzt mehr von diesen Erkundungsszenen auch eingebaut haben. Das war eine gute Änderung, die auch schon bei Little Hope drin war. Bei Little Hope gibt es immer so Szenen, wo man so in den Raum kommt und dann sagen alle so, jetzt gucken wir uns mal um. Jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden. Und dann kann man sich irgendwie Gegenstände angucken und Untersuchungen. Und dann fühlen sich die Dark Picture-Spiele auf einmal auch wirklich an wie klassische Videospiele, wie klassische Adventures, weil du wirklich auch diese klassischen Interaktionen hast. Und es gibt zum Beispiel hier bei House of Ashes so eine Szene, wo man so einen Generator in Gang bringen muss und dann fängt man an, die Teile zu suchen. Dann ist man halt irgendwie, dann sucht man irgendwie Benzin und Treibstoff und irgendwelche, weiß nicht, andere Sachen, die man dann irgendwie Maschinenteile, die man einbaut. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich ein klassisches Adventure, ein klassisches Survival-Horror-Spiel. Und ich finde, diese Momente sind auch immer echt ganz gut gemacht. Also die waren immer genau an den richtigen Stellen, dass du so eine Ruhepause hattest. Und wenn es dann irgendwie so zur Action kommt, dann hat man halt viel von diesen Quicktime-Sequenzen. Und da finde ich cool, dass sie das Supermassive gesagt hat, okay, wir wissen, viele Leute mögen das nicht. Ihr könnt es also jetzt in den Optionen auch vereinfachen, wenn ihr wollt.
Mhm.
Das ist cool.
Ja, das stimmt. Ich, wie gesagt, ich bin generell nicht so wahnsinnig bewandert in Quicktime-Events, obwohl ich sie eigentlich jetzt gar nicht mal so selten spiele, aber ich werde nicht besser, leider. aber mir fehlt ein bisschen, was ich auch bei den Quantic Dream-Spielen immer mochte, wenn man mögen sagen kann bei Quicktime-Events. Ich meine, niemand ist ein Riesenfan von Quicktime-Events. Aber da haben sie die eigentlich immer ganz clever gemacht, weil da gab es für mein Gefühl oft Szenen, wo die Button-Kombinationen, die man gedrückt hat, sich sehr organisch zu dem angefühlt haben, was man gemacht hat.
Mhm.
Also zum Beispiel, wenn man irgendwo hochgeklettert ist, hat man halt abwechselnd zum Beispiel linken Trigger, rechten Trigger gedrückt. Und es fühlte sich einfach wie Klettern an. Und das hat irgendwie alles immer recht viel Sinn ergeben und hat sich angefühlt, als würde ich die Aktion machen, die ich gerade mache.
Ja.
Und das hat Dark Pictures immer ein bisschen weniger gut hingekriegt. Da ist es wirklich einfach, drück halt schnell Dreieck.
Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen, weil Quantic Dream ist ja auch viel mit Analogsticks drin. Also wenn du zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass man da auch Sachen mit den Händen zum Beispiel greifen muss und man muss da vorsichtig sein oder muss man den Analogstick dann halt ganz vorsichtig irgendwie drehen, um einen Gegenstand oder auch so dieses klassische Untersuchen von Gegenständen, das ist so das höchste der Gefühle in House of Ashes. Klar, du nimmst manchmal so Totems in die Hand, das sind so Vorschauen auf mögliche Tote und so weiter, und dann hat man irgendwie so einen Gegenstand in der Hand, den man so drehen und untersuchen kann. Und du kennst von so Spielen wie die Order 18, die Dings da, also dieses eine, was auch ja quasi dieser Shooter, der so filmisch war, oder andere Spiele wie Uncharted, dass man manchmal so Gegenstände in die Hand nimmt, man kann die so in der Hand betrachten. Und das ist so das einzige Mal, wo sie das wirklich machen. Und bei Quantic Dream hast du es ja laufend so. Bei Quantic Dream hat man aber auch wirklich selten das Gefühl, dass man eine Kontrolle aus der Hand legen kann. Und das hat man in House of Ashes eigentlich öfter. Manchmal sitzt man bei House of Ashes auch echt oft da und schaut einfach mal eine Minute oder zwei zu und pennt auch ein bisschen ein. Und das, da kriegen sie die Balance bei Quantic Dream einfach auch ein bisschen besser hin, weil man wird halt die ganze Zeit gefordert dazu, irgendwelche Dinge zu tun oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen, irgendwie immer so Mikroentscheidungen zu treffen, und das ist bei den Dark Pictures Sachen nicht so gut durchflügt mit diesen Gameplay-Elementen.
Ja, das stimmt. Ich überlege, ob es bei Until Dawn damals besser war, aber ich glaube, das war auch schon sehr rudimentär.
Das war so, da gab es mehr Abschnitte, wo man auch wirklich rumgelaufen ist. Da gab es sehr viel mehr Erkundung tatsächlich. Und das haben sie, das ist hier bei den Dark Pictures ein bisschen reduziert. Wobei ich bei House of Ashes halt trotzdem das Gefühl hatte, dass man auch sehr viel rumläuft und sehr viel macht. Und da kommen wir jetzt so langsam auch in Richtung Ende. Vielleicht da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Nochmal kurz, ich wollte noch einen kurzen Aspekt hervorheben, der auch besonders ist. Der Multiplayer ist cool.
Ja, der ist wieder echt gelungen. Also es gibt ja mittlerweile den Multiplayer, in dem man als Gruppe tatsächlich Couch-Koop spielen kann oder eben Online-Koop. Den Online-Koop habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Aber der Couch-Koop ist halt einfach ganz simples Controller weiterreichen und jeder steuert einen oder mehrere Charaktere. Aber der Multiplayer hat ja irgendwie noch einen besonderen Kniff, den kannst du wahrscheinlich besser erzählen.
Ja, du hast halt durch diesen, also erstmal überhaupt einen interaktiven Film im Multiplayer zu spielen, ist schon was Besonderes. Und das ist etwas, was sie mit Dark Pictures jetzt auch wirklich durchgezogen haben. Du kannst halt im Koop, im Netzwerk kannst du halt tatsächlich dich verbinden, Online-Spiel starten und dann spielst du unterschiedliche Charaktere. Das Konzept bei Dark Pictures ist, dass du nicht nur eine Figur spielst, sondern immer wechselnd zwischen den Figuren wechselst. So spielen wir also nicht nur den Soldaten Salim zum Beispiel, sondern halt eben halt auch die Amerikaner immer wieder im Wechsel. Und das hat natürlich im Multiplayer die Auswirkung, dass du teilweise auch Charaktere übernimmst, von denen deine Spielpartnerinnen überhaupt gar nichts wissen. Also du kannst, und so kommt man dann zum Beispiel in Situationen, wo man überhaupt gar nicht mitbekommt, was die anderen Leute jetzt eigentlich gerade erleben. Und das ist ziemlich cool. Also ein Beispiel ist, so ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn jetzt zum Beispiel, wenn da so ein Tunnel ist und dann teilen die Leute sich auf und einer geht nach links und die andere Person geht nach rechts. Und du wirst nicht mitbekommen, was die andere Person in ihrem Tunnelabschnitt findet, während die andere, irgendwann treffen die sich dann halt wieder zusammen, aber du, manchmal wissen die nichts voneinander. Und das macht manche Dinge ein bisschen mysteriöser. Manchmal ist es ein Geräusch, das eine andere Person dann irgendwie gehört oder verursacht hat. Und dann schreckt die Person so ein bisschen auf. Und erst wenn du die andere Perspektive spielst oder erst wenn sich die beiden Spieler dann tatsächlich austauschen würden, kommen dann so Sachen zustande wie, ja, ich bin in diesen Gang gegangen und da bin ich von einem Monster angefallen worden. Ach, das ist das Geräusch, das ich gehört habe. Cool. Und ja, dann kann man halt beim nächsten Spiel durchlaufen, das erhöht ja den Wiederspielwert auch, dann halt auch wirklich dann die Rollen tauschen und sagen, okay, jetzt nehme ich mal bewusst halt wirklich die andere Richtung oder ich nehme den anderen Charakter und so. Und das machen sie wirklich gut. Und ich staune, wie sie es technisch gelöst haben. Also nicht nur, dass die Entscheidungen wirklich große Konsequenzen haben für den Verlauf der Story, weil da muss man halt ganz viele alternative Takes natürlich auch aufnehmen und vertonen und skripten und so weiter und so fort. Aber dass das Multiplayer-Ding auch funktioniert, das ist schon ziemlich cool.
Auf jeden Fall. Also, wenn man es im Couch-Koop spielt, wie bei mir, dann passieren diese Dinge ja nicht parallel, sondern dann passieren sie nacheinander. Also, man hat ja immer so ein bisschen so Zweiergrüppchen, auch in House of Ashes, die so zusammen unterwegs sind. Und meistens sind sie eigentlich nicht wirklich zusammen. Also, es gibt nur wenige Szenen, wo wirklich alle zusammen sind. Das heißt, ja, man würde normalerweise im Online-Multiplayer das halt einfach parallel spielen, wie die eine Gruppe vielleicht noch ein Stockwerk weiter oben gefangen ist und die andere unten schaut, was sie machen kann. Und beim Couch-Koop spielt man das einfach nacheinander. Das heißt, man hat natürlich längere Wartezeiten, aber man sieht eben auch, was die anderen machen.
Ja, und das ist richtig cool. Und auch so Entscheidungen sind dann auch interessant, weil du dann natürlich die Antworten, die du in den Gesprächen dann irgendwie führst. Also natürlich gibt es eine Menge Gespräche. Und da gibt es eben halt auch, du kannst halt aggressiv zum Beispiel reagieren oder fürsorglich sein, wie auch immer. Ne? Du kannst halt irgendwie, das hat natürlich Auswirkungen auf die Beziehungen untereinander. Und teilweise siehst du dann halt als Mitspieler dann so, okay, Spieler 1 fällt eine Entscheidung. Und manchmal weißt du gar nicht, was sie jetzt da gerade so genau machen. Aber das alles hat irgendwie eine Konsequenz. Also selbst wenn du nur was Dummes sagst, hat das dann später vielleicht Auswirkungen auf irgendein Event, was dann irgendwie ist. Und das kulminiert dann natürlich dann im Finale, wo dann manchmal Charaktere dann vielleicht auf dumme Ideen kommen oder Leute vielleicht sogar, ne, hintergehen, weil man vorher Sachen gesagt hat, die einem ne, die man nicht so wohl überlegt waren.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja.
Aber ja, da gab es für mich bei House of Ashes ein paar Momente, wo es für mich nicht klar war, woher der Tod quasi kam. Also wir hatten einen Moment jetzt beim zweiten Spieldurchlauf, wo wir einen Charakter verloren haben, während dieser Charakter nicht aktiv gespielt wurde. Also er konnte sowieso, also der Spieler, der ihn übernommen hat, konnte sowieso in dem Moment nichts tun. Und während nicht mal aktiv eine Entscheidung gefällt wurde. Also es war tatsächlich wirklich nur eine Auswirkung von irgendwas, was vorher passiert ist. Da kommt bei mir direkt die Polizei.
Also was ist hier los,
Geraldine? Was, die reden von Mord? und nee, also das war tatsächlich überhaupt nicht klar, was vorher die Entscheidung war, die dann zu diesem Tod geführt hat. Und das hat mich ein bisschen gestört. Das hatte ich aber nur einmal. Also es war wirklich eine Zwischensequenz, in der seit einer Minute oder länger keine Entscheidung mehr getroffen wurde. Und die Person, die gestorben ist, konnte nicht aktiv eingreifen durch ein Quicktime-Event oder irgendwas. Hm. Das heißt, das war ein bisschen frustrierend, weil da war echt nicht klar, woher das kam und wie man das hätte verhindern können. Aber ansonsten ist es manchmal ja auch ganz spannend, dass solche Sachen dann Minuten oder Stunden später noch einen Einfluss haben.
Ja, das ist echt cool. Ja, also bisher, jetzt kommen wir, ich glaube, jetzt sollten wir im Spoiler-Teil am Ende noch mal kurz über das Ende und so weiter reden. Aber ich würde bis zu dieser Stelle sagen, also wenn ihr nicht wissen wollt, wie die Auflösung von House of Ashes ist, wir haben jetzt ganz bewusst nicht viel über die Story gesagt, weil wir da nicht so viele Überraschungen irgendwie verwecken wollen. Also ihr wisst jetzt, ne, Monster-Horror im Irak, 2003 wird das dann spielen und dann, das ist dann, also, ne, das Setting ist klar. Ich würde es eingeschränkt empfehlen. Also, ich glaube, wenn man alle Dark Picture-Spiele bis dahin gespielt hat, dann macht man hier nichts falsch. Wenn man mit den beiden anderen nichts anfangen konnte, dann wird das jetzt auch das Ruder nicht rumreißen.
Genau, und wenn man noch keins gespielt hat, würde ich empfehlen, mit einem anderen anzufangen.
Ja.
Weil House of Ashes sehr anders ist als die anderen und es nimmt sich ernster als die anderen. Und da sehe ich ein bisschen den Knackpunkt, weil dadurch geht ein bisschen der Campy-Charme verloren, den die anderen haben. Deswegen, man sollte die anderen zuerst spielen, glaube ich.
Ja, also die gibt's ja meistens eh, wenn man sie jetzt kauft, auch in so einem Trilogy-Pack. Da würde ich sogar fast warten, ein bisschen zu warten, bis der vierte Teil rauskommt, weil dann kann man bestimmt alle vier in einem Paket kaufen. Mhm. Man sieht am Ende einen Teaser von dem vierten und
Ich bin so gespannt. Oh. Da freue ich mich richtig drauf.
Oh, das sieht richtig cool aus, oder? Mhm. Ich glaube, das spielt in den 60ern. Oder?
Das kann sein. Da habe ich tatsächlich noch gar nichts drüber gelesen, zu welcher Zeit das spielt. Aber es hat mich sehr erinnert, weil wir es ja schon häufiger rangezogen haben, an die eine DLC-Mission aus Heavy Rain.
Ja.
Es ist quasi diese Mission als ganzes Spiel.
Es hat so Saw-Vibes, ganz harte, weil das geht anscheinend wahrscheinlich um den Killer. Und es ist ja ein sehr kryptischer kleiner Teaser, ne? Der geht nur ein paar Sekunden. Aber man sieht ja auf jeden Fall Menschen, die sterben.
Ja.
Und unter nicht so ganz natürlichen Umständen. Also wahrscheinlich sind die Szenarien, wo sie sterben, halt auch herbeigeführt durch einen Wahnsinnigen. So wirkt es jedenfalls. Und man hört eine Stimme aus dem Off, die auch wieder direkt adressiert und die sagt, dass hier ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, das geht wieder auch in Richtung, dass hier ist alles ein Spiel und ein Test und so weiter. Deswegen kommt man auf Saw. Aber es spielt nicht in der Zeit von Saw. Jedenfalls sieht es so aus, weil die haben alle so eine Kleidung an, die ändert, ich glaube, es ist 50er, 60er so einen Dreh, ne? So von die Kleider, die Frisuren und so, das geht so, spielt so in dieser Zeit. Und komplett anderes Setting, sieht technisch tatsächlich sogar noch eine Spur geiler aus. Man merkt den Sprung schon im Teaser nochmal, sieht alles nochmal ein bisschen besser aus und soll jetzt auch erstmal dann diese erste Staffel dann auch abschließen. Und haben sie noch kein Datum angekündigt? Ist jetzt auch natürlich die Frage, wann und wie das in der Pandemie rauskommen kann. Aber ich vermute tatsächlich dieses Jahr.
Ich denke, es wird wieder um Halloween rum rauskommen. Das war ja immer so ein bisschen das Release-Fenster dafür, weil sie ja wahrscheinlich auch immer gehofft haben, die Halloween-Stimmung mit abzugreifen. Ich hoffe mal, dass es wieder dieses Jahr um Halloween rum erscheint, weil ich glaube, mit dem Setting tun sie sich mehr einen Gefallen als bei House of Ashes. Vielleicht haben sie ein bisschen zu viel gewollt bei House of Ashes, aber das ist auch nur meine Meinung. Ich kenne Leute, die sagen, das war ihr liebster Teil von Dark Pictures. Für mich hat es nicht so gepasst, weil ich habe immer den Campy-Charme und den Slasher-Charme der anderen Teile gemocht. Und deswegen freue ich mich richtig auf den neuen. The Devil in Me heißt der.
The Devil in Me, genau, stimmt. Das hatte ich gerade nicht. Lag mir so auf der Zunge. Was mit Devil? Oh, das sieht gut. Aber jetzt kommt der Spoiler-Teil. Also, ihr wisst Bescheid, ne?
Das ist der Spoiler-Jingle.
Ja, genau. Spontan erfunden für diesen Moment. Und ich sag mal, ich fand's cool. Was jetzt am Ende passiert, weil das hat für mich, ich finde eigentlich alles, was mit Militär und so zu tun hat, relativ langweilig in Spielen. ab und zu mal so ein Call of Duty einzuwerfen wegen der Action ist okay, aber ich würde jetzt keine Militärsimulation spielen oder so ein Sniper-Spiel oder so, das finde ich eigentlich totlangweilig. Und deswegen hat mich das Setting genau wie du, wie dich jetzt auch nicht wirklich so abgeholt und ich fand es eher so träge. Ja, und dann kommen am Ende die Aliens, Alter. Das fand ich geil.
Das ist schon krass. Welches Ende hattest du?
Ende oder meinst du, reden wir erstmal über den Reveal, was die Monster eigentlich sind?
Ja gut, stimmt. Das ist natürlich erstmal der große Reveal. Aber das ist auch sehr konfus. Also ich war auch sehr, sehr überfordert mit dem Reveal, muss ich sagen.
Also der Hint ist halt, es ist am Anfang hast du eine, spielt das halt irgendwie 1000 Jahre vor sowieso. Und es spielt halt irgendwie zu einer antiken Zivilisation. Und die haben Angst vor einem bestimmten, vor einer Kreatur, das Dämonen. Und da siehst du halt irgendwie überall in diesen Ruinen, siehst du halt auch diese Statuen und wenn du den Dingern begegnest, dann hast du auch das Gefühl, das sind so Monster, die haben so ein bisschen was Vampirartiges, die haben Angst vor Licht und aber gleichzeitig sind die halt auch, ne, die haben auch so Flügel und so und es ist lange nicht klar, was das für Kreaturen sind und lange Zeit denkst du, das sind wirklich diese Dämonen von dieser antiken Kultur, die aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Loch rausgekrochen sind und jetzt halt einfach Jagd auf die Soldaten machen. Ja, und dann steigst du irgendwann runter in so einen Schacht, ne, fährst dann irgendwie hinab und dann kommst du einfach zur Abschlussstelle des Raumschiffes und dann stellt sich heraus, dass die noch vor dieser Zivilisation, vor der menschlichen Zivilisation da abgestürzt sind und das sind einfach, es ist nicht ganz klar, ob das jetzt nur Tiere von diesen Raumschiffen sind oder ob es tatsächlich die Aliens sind. Ich vermute aber, es ist genau wie bei District 9 einfach nur eine Untergruppe von diesen Aliens, weil so hochentwickelt wirken die jetzt nicht und die sind einfach an die Oberfläche gekommen und du gehst da runter und zerstörst das Raumschiff.
Ja, es ist sehr plötzlich, nach ein paar Stunden gefühlt, weil die haben ja eigentlich eher, wie du sagst, so ein Vampir- oder Nosferatu-Vibe die ganze Zeit.
Ja.
Und dann kommt das mit den Aliens. Ich bin ja riesiger Alien-Fan und ich meine, mich hat es gehuckt, dass das der Twist war. Vor allem, es wird ja dann sehr schräg noch. Also in einer Variante, oder ich weiß gar nicht, ob das immer passiert, aber Ashley Tisdale ist ja irgendwie schwer verletzt und dann legt man sie in so eine Alien-Pflanze, die sie dann so umschlingt und irgendwie ihren Alterungs- oder Verletzungsprozess stoppt und dann ist sie einfach irgendwie in dieser Pflanze versteinert. Es ist sehr konfus. Es war echt? Schon sehr spät,
als das hatte ich das gespielt habe. Das hatte ich ja gar nicht.
Echt? Ja. Das war so eine komische Szene. Und da war es wirklich schon sehr spät, weil wir haben das in einer Nacht durchgespielt und keine Ahnung, um 5 Uhr morgens hatte ich keinen Plan mehr, was abgeht. Und da war ich nur noch so, ja, das ist jetzt auch passiert. Ich akzeptiere das.
Weil ich hatte,
also sehr konfus.
Ich hatte so eine Alien-Szene quasi. Also es gibt dann, da war sie infiziert von so einem Parasiten oder so und den kotzt sie dann aus und dann jagt sie dieses Alien-Ding und dann versucht sie diese, so irgendwie so einen Raum ab nach diesem Ding und dann musst du dieses kleine Ding dann irgendwie jagen.
Echt?
Für einen Moment sah das irgendwie so aus, als würde sie sich verwandeln oder von dem Ding von innen gegessen werden, aber das war dann nicht der Fall. Das heißt, es ausgekotzt und hat das Ding dann halt erschossen. War so sauer, dass sie dann halt erstmal da durch die Gegend laufen ist. Und dann musst du halt ich weiß nicht, so Lüftungsschächte oder sowas gewesen, da immer reingucken und irgendwann kam es dann auch dann halt rausgesprungen. Das hattest du dann wiederum nicht.
Nee, das hatte ich nicht. Also ich meine mich zu erinnern, dass sie bei mir auch infiziert war, aber dass bei uns die Lösung dann war, dass es so eine Alien, wie so eine fleischfressende Pflanze oder sowas war.
Ja, abgefahren.
So eine Alien-Pflanze gab und ich weiß es nicht mehr. Es war 5 Uhr morgens, keine Ahnung, wie es dahin kam, so wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Aber irgendwie war dann die Lösung, dass die Leute gesagt haben, ja, diese Pflanze stoppt irgendwie ihren Alterungsprozess oder so.
Ja.
Und deswegen legen wir sie da jetzt rein, damit sie da quasi konserviert ist und dann ihre Infektion quasi nicht voranschreitet oder sowas.
Ist denn, also das Interessante ist ja auch, dass so, mir ist dieser Priester nochmal begegnet von dem Intro von dieser alten Kultur. Ist sie der über den Weg gelaufen?
Ich glaube nicht.
Das ist abgefahren. Also, das muss man kurz erklären für die Leute, die jetzt trotz Spoilerwarnung weiterhören. Da gibt es am Anfang so einen Priestertyp. Und der kann auch Entscheidungen fällen. Also irgendwie gibt es den König und der sagt so, ja, wir müssen die Pest und so weiter, die müssen wir besiegen, indem wir ganz viele Menschenopfer tun und so. Und irgendwann sagt er auch, ja, hier ist, war das vielleicht sogar seine Tochter? Ich bin mir gerade nicht sicher, auf jeden Fall ein Mädel. Und er kann sich entscheiden, ob er die umbringt oder nicht. Und ich habe dann halt, je nachdem, was du da machst und ob du dann halt auch den Sklaven hilfst am Anfang, den Gefangenen, das legt sich fest, was mit ihm dann später im Spiel passiert. Und bei mir war das so, dass er, ich weiß nicht mehr genau, was er am Anfang gemacht hat, ich glaube, dass ich das Mädchen getötet habe, aber dann dem Sklaven geholfen habe. Das hat aber nicht ausgereicht, um sein Schicksal so zu verändern. Er wurde dann quasi verdammt für die nächsten sowieso 1000 Jahre. Und dieses Zeug, von dem du gesprochen hast, diese Pflanze, die die Leute am Leben erhält, hat ihn wirklich über Abertausende, über Jahrhunderte am Leben erhalten, aber mit einem halb verätzten Körper. Also der hatte nur noch einen halben Kopf, das Gehirn floss dann irgendwie so raus, er hat dann nur noch so gezuckt irgendwie, aber er war am Leben und hing dann halt quasi irgendwie so und sie haben ihn halt einfach auch da hängen gelassen. Und ich glaube, man konnte sich auch entscheiden, ihn zu erschießen oder nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall ein krasser Moment. Und das war so ein Moment so, wow, übel, dass er nochmal auf. Er redet nicht zu denen, er hat sonst keine Verbindung zu den Soldaten. Es wäre auch jetzt seltsam gewesen, dass er um die Ecke springt und sagt, yo, ich habe jetzt die Auflösung der Geschichte. Sondern er ist einfach halb verätzt. Er ist halt einfach nur noch so ein halber Mensch, der aber im Leben erhalten wird durch dieses Zeug. So. Und es sah richtig eklig aus, wie so, ne, die, man konnte so in den Körper reingucken, in den halben Kopf irgendwie so, das Auge zuckte noch so hin und her. Schon krass, aber geil. Also horrormäßig war das schon ein toller Moment.
Das ist ja heftig. Also entweder habe ich da echt schon geschlafen oder ist es bei uns nicht passiert. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass wir am Anfang allen geholfen haben in dem Prolog, als wir ihn gespielt haben. Vielleicht hat das dann dazu geführt, dass er nicht nochmal aufgetaucht ist, was ja irgendwie schade ist.
Also das Mädchen stirbt so oder so, weil wenn du den Speer nicht wirfst, dann tötet, glaube ich, eine Wache das Mädchen.
Ja, stimmt,
also
stimmt.
Man kann ihr Schicksal nicht verändern, aber man kann sich dazu entscheiden, daneben zu werfen. Also man nimmt ja so
genau,
einen Speer.
Genau, das haben wir gemacht.
Und das hab ich halt nicht gemacht, weil ich habe auch nicht geschaltet. Ich habe erst spät geschaltet, dass ich ja gar nicht treffen muss. Man ist ja so geschult durch Spiele, dass man sieht ein Fadenkreuz, man wirft diesen Speer oder man muss mit der Waffe abfeuern. Und dann habe ich irgendwann eine Spitze gekriegt, ich will das eigentlich gar nicht. Also schieße ich mal daneben. Und es geht. Also das Spiel lässt auch zu, dass du absichtlich daneben schießt. Und es gibt zum Beispiel eine Schießerei damit mit den irakischen Soldaten. Und dann habe ich einfach immer daneben geschossen und gesagt, nee, ich will eigentlich gar nicht, dass denen was passiert. Und das hat mir, vielleicht hat das dazu beigetragen, dass das Schicksal einige Leute dann auch besser war, weil ich irgendwie dachte, die können ja alle nichts dafür, dass dieser blöde General, der Rogue geht, die halt quasi in den Kampf schickt, der verzweifelt ist. Also schieße ich absichtlich daneben so. Und das hat funktioniert. Leider habe ich das so spät bemerkt. Und erst als ich das dann beim zweiten Mal gestartet habe, dann bewusst daneben geworfen. Und dann habe ich bemerkt, okay, man kann sein Schicksal auch verändern. Vielleicht taucht er dann nicht mehr auf oder so.
Also tatsächlich die Schießerei am Anfang, wenn man da daneben schießt, hat das noch recht weitreichende Auswirkungen oder wenn man eben nicht daneben schießt, weil ich habe beide Varianten jetzt gesehen und wenn man absichtlich daneben schießt, dann wird Salim ja so ein bisschen Teil der Gang irgendwann.
Genau.
Und wenn man eben aber Leute erschießt, dann oder wahrscheinlich eine gewisse Anzahl, dann kommt es später auch noch zu einem Streit und einer Schießerei, wo dann jemand anders umkommen kann.
Oh.
Tatsächlich ohne irgendein Zutun. Das war nämlich ein so ein Moment, wo man gar nichts mehr aufhalten konnte, sondern da ist dann einfach in diesem Handgemenge einer umgekommen. Das war schon interessant.
Ja, bei mir war Salim beim ersten Durchlauf auch Teil der Gang. Das fand ich richtig cool. Das fand ich auch vom Drehbuch. Das hat dann wirklich auch so dieses Hurra Amerika so ein bisschen aufgelöst. Weil das hat mich so gewundert. Ich so, das ist so ein britisches Studio. Warum ist das jetzt so patriotisch? Aber das kann man dann auch gut drehen. Also Salim hat dann wirklich dem Ganzen dann auch mal so eine neue Perspektive gegeben, die auch echt nötig war, damit das nicht so einseitig ist vom Krieg. Und der Gegenseite dann auch wirklich so eine menschliche Note gegeben, die sonst echt gefehlt hätte. Und das war mir sehr gelegen, dass er dann wirklich auch Teil dieser ganzen Crew wurde.
Ja.
Jetzt ein Charakter, der auch wirklich, der hat so ein 9-11 Cappy auf. Der ist ja ganz eindeutig auch hasserfüllt wegen dem Anschlag und wegen den Twin Towers. Und der wird dann wirklich ein guter Freund von Salim. Der respektiert am Ende. Und das hat mich dann total gefreut. Der hat dann auch erkannt, diese Leute, die wir hier bekämpfen, die können eigentlich nicht unbedingt für alles was, sondern sind auch einfach nur in eine Situation geraten, für die sie selber nichts eigenverschuldet sind. Und das war ein cooler Story-Moment dann auch, der am Ende kommt. Ich habe seinen Namen vergessen, aber der hat so eine Cappy auf. Ne? Da steht irgendwie, wenn man mal 9-11 oder so steht drauf.
Der ist auch der Titelcharakter von den meisten irgendwie Pressebildern, die man gesehen hat. Das ist immer er.
Und er sagt halt, er erkennt dann irgendwann, dass Salim halt auch einfach eine Marionette in diesem ganzen Kriegsspektakel irgendwie ist. Das kommt dann, ist dann so Revelation in der kommt. Das kann man aber, glaube ich, auch so drehen, dass sie sich bis zum Schluss streiten, oder?
Ja, ich glaube, das ist sogar das, was eher, was schneller passiert. Ich glaube, man muss echt gut spielen dafür, dass sie am Ende befreundet sind. Aber wenn man tatsächlich alle Entscheidungen da richtig macht auf dem Weg, dann haben sie ja eine echt schöne Bromance noch so im letzten Viertel.
Ja, das habe ich gefeiert. Das fand ich cool. Also das fand ich sehr, sehr. Das kommt echt spät, ne? Dieser menschliche Moment. Aber wenn der da ist, dann hat er doch eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja.
Ja, Aliens, ey. Also ich fand's
Aliens
auch,
sind super.
Ich fand auch das Design des Schiffs und der Umgebung am Ende voll cool.
Ja, so, stimmt.
Alles grün.
Aber es hätte für mein Gefühl ruhig noch früher kommen können, weil es war schon sehr viel in diesem unterirdischen Tempel und die Abwechslung war ja dann doch ziemlich kurz. Also
ja.
Es hätte vielleicht irgendwie noch ein paar Minuten oder je nachdem, wie lange man halt spielt, Stündchen früher kommen können. Wir haben echt uns viel Zeit genommen.
Das stimmt. Aber ich fand es irgendwie, also das waren wirklich die schönsten Bilder, die das Spiel hatte. Ironischerweise konnte man die halt nicht in Trailern oder so zeigen, weil das ja wirklich der Twist war. Aber das war wirklich, also die stehen da wirklich so am Rand von so einer Höhle. Ich meine, das hat man auch in anderen Science-Fiction-Alien-Filmen auch so gesehen, so das Typische. Aber dann siehst du einfach eine riesen weite Landschaft und bis zum Horizont ist einfach alles irgendwie mit so Alien-Zeug bewachsen. Und niemand versteht so richtig, was da los ist. Man weiß halt nur, dass man die Bomben da reinschmeißen muss. So viel ist klar. Aber ansonsten, es sah auch wirklich sehr fremdartig und cool aus und super abwechslungsreich und klar auch unter Tage, aber alles irgendwie. Und dann kommen sie irgendwann in diesen Raum rein und das fand ich super. Da gibt es so eine Armatur. Und wenn sie da Sachen gedrückt haben, dann kamen so Töne raus. So ein bisschen wie bei der Begegnung der dritten Art, so dass dann diese Alien-Technologie anscheinend viel mit Tönen macht, kriegen sie so einen Glimpse davon. Und das fand ich irgendwie interessant und cool und fremdartig und hat dem ganzen Horror dann irgendwie dann doch ein bisschen mehr gegeben, so dass man sich fragt, sind diese Kreaturen wirklich die Aliens, die das Schiff gesteuert haben, oder ist es bloß Tiere gewesen, die dann irgendwann außer Kontrolle geraten sind, so wie das bei manchen Alien-Geschichten so ist. Weil so eine hochintelligente Kultur, vielleicht hatten die einfach Pech und sind abgestürzt und haben einfach auf dem Schiff was gehabt, was sich dann verbreitet hat. Also die Kreaturen sind dann vielleicht dann einfach irgendwie das, was eigentlich eingesperrt war im Schiff.
Ja, ich muss das echt noch mal wacher spielen, das Ende. Du erzählst mir so viele Sachen, wo ich nur so dunkel so denke, so ja, du wirst recht haben. Das wird so ähnlich gewesen sein.
Ja. Aber kannst du dich noch an den finalen Fight erinnern? Das fand ich auch geil. Also am Ende gibt es da noch mal so einen richtig guten finalen Kampf.
Ja, aber da war ich schon tot. Das heißt, da habe ich nur noch zugeguckt.
Ach so. Oh, das ist voll gut, weil da kann nämlich echt jeder sterben. Da habe ich geschwitzt, ey. Also ganz zum Schluss kommen sie hoch, raus und sind dann in diesen, sie suchen ja die Waffen in irgendeinem kleinen, so einer kleinen Hütte und kommen dann wieder in diese Hütte an und dann schaffen es die Aliens aber auch raus. Und der Himmel wird aus irgendeinem Grund verdunkelt, weil in dem Moment natürlich eine Sonnenfinsternis kommt. Warum nicht?
Mhm. Why not? Weil aus Dramagründen.
Aus Dramagründen kommt aus dem Nichts eine Sonnenfinsternis. Und dann kommen natürlich diese Viecher, die sich eigentlich nicht an die Oberfläche wagen würden, kommen natürlich raus und attackieren die ganzen Leute. Und was dann folgt, ist die längste Actionsequenz, die überhaupt in diesem ganzen Spiel ist. Da sind die eingefärbt in diese Hütte und müssen dann halt quasi aus allen Rohren feuern und alles geben, um alles dann irgendwie abzuwehren. Und es ist das Spiel, was die Dark Pictures-Spiele machen, immer wenn ein Moment kommt, wo wirklich High Stakes sind, also wo wirklich ein hohes Risiko besteht, geht das Spiel mal kurz in so eine Zeitlupe. Also es zoomt dann so an den Charakter dran, es verlangsamt sich und dann weißt du, okay, wenn ich es jetzt verkacke, dann ist mein Charakter möglicherweise tot. Und das kam ständig in dieser Szene. Also in dieser Szene war so viel Slow-Mo, es war fast gefühlt die ganze Zeit Zeitlupe. Also es zoomte dann auf den einen Charakter und ich so, shit, ich muss jetzt reagieren. Und dann auf den anderen. Und wirklich die ganze Zeit. Aber es haben alle überlebt und da war ich ein bisschen stolz.
Krass, also als wir an dem Punkt waren, haben, glaube ich, nur noch der Typ mit dem Cap und Salim gelebt.
Ah.
Beziehungsweise Ashley Tisdale hat auch noch gelebt, aber die war ja in dieser fleischfressenden Pflanze drin.
Ah.
Weil die anderen beiden hatten wir zu dem Zeitpunkt schon verloren. Das heißt, die waren echt nur zu zweit in diesem Endkampf. Ja, was natürlich ihre Geschichte aber noch cooler gemacht hat, weil dann haben sie so richtig Tag-Team-mäßig ihre Bromance gefeiert und haben sich so gegenseitig geholfen und so Rücken an Rücken geschossen. Das war natürlich sehr cool.
Ja, das haben sie bei mir aber auch gemacht. Und bei mir wäre Salim da am Ende fast draufgegangen. Also ich habe nämlich dann einmal irgendwie nicht geschaltet und nicht reagiert. Und man hat ja immer zwei Versuche. Beim ersten Versuch haut es sie dann auf den Boden oder so oder sie stolpern. Und dann merkst du, wenn ich jetzt noch mal was falsch mache, dann stirbt der Charakter auf jeden Fall. Und ich habe es echt noch die Kurve gekriegt. Ich bin mir nicht sicher, aber wirklich bis auf diese Technikerin, die Computerfrau, deren Name
Clarice,
ja, ne?
War das die auch so ein Cappy hatte und diese Kette?
Die ist bei mir an der Infektion gestorben.
Ja, die hat ja auch noch eine eigentlich ganz spannende Storyline. Die taucht ja direkt am Anfang unter. Die ist nicht spielbar. Das ist ja nur so ein NPC quasi. Und die taucht ja direkt am Anfang unter. Man denkt eigentlich, dass sie auch irgendwie tot ist. Und dann taucht sie irgendwann wieder auf und rettet Ashley Tisdale. Ich nenne sie jetzt immer Ashley Tisdale, was nicht ihr Name ist, aber rettet sie. Und deswegen hat man dann so einen Bonding-Moment mit ihr. Aber man merkt dann, dass sie in der Zeit, in der sie weg war, infiziert wurde. Und muss dann eine ziemlich schwerwiegende Entscheidung treffen, weil man sich dann über so eine Schlucht drüber seilt und merkt aber dann, dass sie steht noch auf der anderen Seite, dass sie sich vermutlich jeden Moment verwandelt. Ja. Und man kann dann entscheiden, ob man ihr das Seil noch rüberwirft, weil sie ihm ja auch das Leben gerettet hat, oder ob man eben ja das Seil fallen lässt. Ja. Und das fand ich einen coolen Moment.
Ja, ich habe ihr das Seil rübergeworfen. Und dann hat sie gesagt, ich gehe nicht rüber, und hat sich dann selbst dann quasi sich selbst zurückgelassen.
Genau, so war es bei mir auch.
Ja, aber da war ich auch kurz im Überlegen, macht das Sinn? Und das, ich weiß nicht, ob sie überleben kann oder ob das so immer so sein wird, frage ich mich.
Gute Frage. Ich denke mal, dass da ihre Infektion ja passiert, während sie offscreen ist und man ja am Anfang keine Entscheidungen mit ihr wirklich hat, denke ich, dass sie immer infiziert wird. Ja. Aber ich könnte mich auch irren.
Ey, das ist doch eigentlich geil, dass wir jetzt hier sitzen und uns austauschen. Ich glaube, das ist die Stärke von den Dark Picture Spielen. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, das ist der größte Spaß. Wenn man es einmal so ein bisschen vielleicht ein bisschen durchgequält hat durch die nicht ganz so tollen Anfang und so. Aber das am Ende zahlt sich das echt aus, dass man sich dann austauschen kann und sagen kann, das habe ich erlebt. Und das ist ja irgendwie auch sehr cool.
Stimmt, das ist so die Aftershow. Die Dark Pictures Spiele sind so, die wirken nach einfach.
Ja, da müsste sich Namco mal werbemäßig ein bisschen was einfallen lassen im Marketing, so besser im Abgang.
Ja, hat einen guten Nachgeschmack so einfach.
Guter Nachgeschmack so. Es ist, ja, interessant, ey. Also ich hätte auch mal Lust, dieses Spiel, also später, wenn The Devil Inside Me dann irgendwie, wenn das raus ist, das alles nochmal am Stück zu spielen, weil Man of Medan ist jetzt auch nochmal ein Stück her. Vielleicht, ist es ja, wirkt das Ganze dann im Kontext noch mal ein bisschen anders, wenn man dann noch mal andere Sachen ausprobiert. So. Aber ich finde es insgesamt, also auch wenn es nicht perfekt ist, finde ich die schon cool, diese Dark Pictures-Sachen.
Auf jeden Fall. Also ich werde die auch immer weiterspielen, wenn sie jetzt nicht total an Qualität irgendwann nachlassen und noch mal neue kommen jetzt nach Abschluss der Reihe, werde ich auf jeden Fall die auch weiterspielen. Ich muss sagen, ich habe lustigerweise Man of Medan gerade noch mal gespielt mit meiner besten Freundin. Und ich habe das damals echt verteufelt, weil es wirklich halt so viel schlechter war als Until Dawn im Vergleich. Und fand danach eben Little Hope auch besser als Man of Medan und dachte immer, oh, das ist schon echt der schwächste Teil der Reihe. Aber jetzt im Vergleich zu House of Ashes mag ich zumindest das Setting lieber von Man of Medan. Auch wenn der Twist extrem vorhersehbar ist und die Steuerung aus der Hölle und die Charaktere unsympathisch, aber irgendwie konnte ich darüber mehr lachen, sag ich mal, als bei House of Ashes. House of Ashes hat sich ja halt sehr ernst genommen.
Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Little Hope echt der Beste bisher ist.
Ja, wenn man Until Dawn rausrechnet, ist Little Hope auf jeden Fall der Beste.
Ja, würde ich auch sagen. Da hat für mich halt diese Zeitreisethematik einfach total gut funktioniert.
Ja, und das war wirklich auch bis zum Ende mysteriös. Und die Auflösung, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ob man die cool fand oder nicht, aber sie war zumindest smart. Und das war wirklich bis zum Ende, hatte man viele, viele, viele Fragen. Und das Gegnerdesign war der Wahnsinn, weil das hat ja darauf basiert, wie die Charaktere im Prolog gestorben sind. Und das war so clever. Also das hat mir wirklich gefallen.
Das fand ich auch richtig cool. Ja, das finde ich, das ist auch noch so der stärkste Teil. Da bin ich echt gespannt. Aber ich bin trotzdem froh, dass die House of Ashes gemacht haben. Weil, wie gesagt, dieses Kriegsszenario, das ist halt doch noch recht unverbraucht. Auch im Film gibt es nicht so viele Kriegshorrorfilme. Und vor allen Dingen weniger welche, die auch richtig gut sind. Das ist halt einfach so ein, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und ja, ich bin eigentlich insgesamt echt ganz froh. Also der Alien-Teil am Ende, Alter, das hat mir schon richtig gut gefallen. Da war ich so, es war so ein Punkt, wo ich nach 1000 Höhlen irgendwann dachte, weißt du, jetzt habe ich, glaube ich, ich spiele morgen weiter. So. Und dann kam ich irgendwann, dann gehen sie halt runter in dieses Alien-Ding und ich war direkt hellwach. Mhm. Ich war so, wow, das ist genau das, was ich gemacht habe. Und ich bin jetzt nicht so, Alien-Horror haut mich jetzt nicht persönlich um. Also ich grusel mich davor auch nicht irgendwie. Aber ich finde, da war eigentlich dieses Abgefahrene, dieses Trashige wieder drin, dass ich irgendwie bei den Teilen davor irgendwie so mochte. Das ist so, ja, natürlich sind es Aliens, dachte ich. Ich dachte am Anfang des Spiels so, ja, eigentlich, was könnte es sein? Aber natürlich sind es Aliens. Irgendwie war das dann auch klar. Am Ende hat das dann einfach irgendwie Sinn gemacht. Also wenn das Ding in so eine Richtung geht, wenn es am Anfang ein bisschen lustiger gewesen wäre, ein bisschen mehr campy, ein bisschen mehr Camp gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich auch ein bisschen besser funktioniert. Aber insgesamt, also ich finde zwar schon der schwächste Teil, inhaltlich der schwächste Teil, technisch der beste, ironischerweise. Ja. Aber deswegen hoffe ich, dass jetzt in Devil Inside Me, dass das jetzt wirklich dass da wirklich alles zusammenkommt.
Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich hoffe trotzdem, dass das Alien-Thema noch nicht auserzählt ist bei Dark Pictures oder bei eben der Folgereihe, die dann kommt. Weil ich würde total gerne die Aliens noch mal in so einem, keine Ahnung, Südstaaten-Setting sehen. So irgendwo in Texas, wo mysteriöse Sichtungen am Himmel passieren und so. Das ist ja die andere Seite des Alien-Mythoses. Ja. Und den würde ich total sehen bei Dark Pictures. Das würde ich mir auch noch wünschen irgendwann.
Es gibt diesen Film mit Mila Jovovich, Die vierte Art heißt der. Kennst du den?
Mhm.
Den fand ich so unheimlich. Sie spielt da so eine Psychologin, die irgendwo in Alaska hocken, Arsch der Welt, und da sind halt mehrere Leute, die die ganze Zeit von so einer Eule träumen und dann aber sagen, irgendwas passiert hier, irgendwas ist merkwürdig, und sie stellt dann irgendwann fest, dass die Menschen, die sie da untersucht und die Patienten von ihr sind, die sind halt alle von Aliens entführt worden, und das ist so fucking creepy, diese Vorstellung, dass sie sich nicht genau erinnern können, aber dass man nur mit Hypnose diese Erinnerung wieder wachrufen können. Und
ja.
Das heißt halt deshalb vierte Art, weil es ja, glaube ich, auch um Besessenheit geht, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ja also quasi die Aliens in die Körper der Menschen fahren und dann so Verrenkung machen und die verstehen halt nicht, wie dieser menschliche Körper funktioniert und wo die Grenzen sind, und dann siehst du immer so kurze, flimmerartige Bilder davon, wie die Rücken so komplett durchgedrückt sind oder so die Arme komplett verschränkt sind und so, weil die Aliens nicht verstehen, wie funktioniert der menschliche Körper, und das ist so. Sowas würde ich sehen.
Das ist verdammt cool, ja. Also so dieses klassische so Alien-Entführungs-, Alien-Abduction, vielleicht in so einem Südstaaten-Setting, aber vielleicht auch woanders, mit wirklich UFOs und so richtig so beinahe schon Mars-Menschen-Aliens, aber in richtig unheimlich. Das ist das Alien-Setting, was ich richtig liebe.
Ja, so Trash, aber irgendwie auch geil, ne? Also
ja, genau.
Deswegen fiel mir der Film jetzt gerade ein, weil das waren ja die klassischen Akte X-Aliens sozusagen, die da irgendwie vorkommen. Aber es war so ein Twist, der trotzdem unheimlich war. So. Und das haben sie so inszeniert, dass das war ja so pseudodokumentarisch gemacht. Der fing doch, glaube ich, auch so an, dass Mila Jovovich so in die Kamera schaut und sagt so, hi, ich bin Mila Jovovich, bin Schauspielerin. Und was sie jetzt sehen, basiert auf wahren Ereignissen oder so. Und da war ich so, okay, cool. Interessant, so, dass sie von sich selber dann irgendwie spricht, und dann haben sie das ja so gemischt, also zwischen Reenactment-Szenen und mit Szenen, die angeblich nicht inszeniert sind, sondern real, aber das waren dann einfach andere Schauspieler, das war ja so Mockumentary-Style aufgebaut. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie kommt, so Roswell, Area 51, ja, und dann kommt der Psychologe oder Psychologin und sagt so, yo, erzählen Sie mal, wovon träumen Sie? Ja, ich bin nachts entführt worden und so. So stelle ich mir das vor, weil wenn ein Antidorn schon einen Therapeuten irgendwie hat, warum nicht im Alien-Setting? Warum nicht so eine Jovovich da sitzen haben und dann so, und dann musst du Frage und Antworten geben irgendwie. Dann musst du fragen so, und was sehen Sie? Und du entscheidest dann, wie die Aussagen, in welche Richtung das geht, wie du...
Ja.
Du bist die Psychologin und musst dann quasi die Leute befragen. Und je nachdem, was du kriegst, du mehr Informationen aus denen raus. Und ich stell dir das mal vor.
Ich stell's mir vor. Ich sehe es gerade komplett vor meinem inneren Auge sich entfalten. Also das wäre echt mein Wunsch für nach The Devil in Me. Wäre noch mal so ein richtig schönes, wie du meintest, Area 51-Setting. Das wäre was.
Boah, und wie gut man das machen könnte. Ne? So mit Licht auch. Ne? Weil die Beleuchtung ist ja so stark in den Dark Picture-Spielen so gut gemacht. Und da wirklich dieses gleißende Licht zu haben, von den, ne, wenn die Aliens dann quasi kommen und dich in den Himmel heben und so, das wäre bestimmt geil aus. Ja.
Tja, ihr habt unseren Wunsch gehört, Supermassive,
ihr wisst ja Bescheid, ne? Ich bin gespannt, was sie da weiter als nächste Genre irgendwie aussehen. Ich bin eh schon gespannt, was jetzt nach dem Serienkiller-Genre kommt.
Na, vor allem, ob sie die Reihe dann nochmal umbenennen oder ob dann irgendwie was Neues startet.
Ja, ob das überhaupt den Erfolg hat, ne? Also die vier waren jetzt quasi fest geplant und die wollten, also der Designer meinte, den ich im Interview hatte, dass die so lange weitermachen, wie Interesse besteht. Und die Frage ist halt eben, wie gut die sich verkaufen. Das ist halt jetzt nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Tja,
aber das wird die Zukunft zeigen. Aber wir besprechen auf jeden Fall den nächsten Teil.
Ja. Also ich hoffe, wir sprechen vorher mal wieder, nicht, dass es wieder ein Jahr dauert, aber auf jeden Fall dann spätestens.
Hast du denn irgendein Horrorspiel jetzt gerade dass du jetzt ansonsten parallel spielst?
Visage, da haben wir vorher schon drüber geredet, aber da gibt's bestimmt schon eine Folge bei euch.
Ja, da gibt's tatsächlich schon eine Folge. Du liebst es wahrscheinlich auch, oder?
Ich lieb's. Es ist wirklich eins der unheimlichsten Spiele, was ich je gespielt habe. Es ist wirklich krank, aber oft die beste Art.
Aber Warte mal, wir müssen jetzt selber mal. Doch, wir haben auf jeden Fall einen Cutter. Doch, wir haben. Das ist schon ewig her, deswegen kann ich mich schon gar nicht erinnern. Das haben wir im März 2001 gemacht. Mit, vom Malte, mit Malte. Ah, okay.
2001, das ist ja schon eine Weile
her. 2021, Entschuldigung. Ja, das stimmt.
Damals, 2001, haben wir über Visage geredet.
Ja, unheimlich. Aber was wir vielleicht machen könnten, ich weiß aus sicherer Quelle, weil du das am Anfang erwähnt hast, InSound Mind wäre ja vielleicht noch so ein.
Stimmt, das muss ich noch spielen. Habt ihr dazu noch keine Folge? Ist ja unerhört.
Dafür, da habe ich nur ein Interview aufgenommen. Das heißt nur, es war ein sehr bereichendes, wahnsinnig gutes Interview, das mir das noch neugieriger auf das Spiel macht und viele Einblicke in den Gestaltungsprozess gibt. Also hört euch das an, falls ihr das noch nicht kennt. Aber das Spiel fand ich auch echt gut und würde gerne mit jemandem drüber reden, einer Person, die auch bewandert in den ganzen Horrorsachen ist. Weil ich glaube, die würde das, was das Spiel macht, auch mehr schätzen.
Okay, alles klar. Wink verstanden.
Ja, also bist du Katzenfreund? Freundin, also magst du Katzen?
Ich habe eine Katzenhaarallergie. Die macht sie mir zu ein paar Prozent unsympathischer und ich bin Hundebesitzerin. Aber ansonsten finde ich Katzen schon nett.
Ja, weil es gibt vielleicht die weltbeste Katze in diesem Spiel.
Okay, ich bin bereit.
Deswegen musst du das allein deshalb spielen. Ach, da gibt's
ja gut, das ist ja gut für Allergiker geeignet, wenn sie digital ist.
Ja, aber es gibt ja, glaube ich, keinen Mangel an Horrorspielen. Ich glaube, da können wir wirklich das ganze Jahr Folgen aufnehmen. Also bitte hauen Sie mich an. Sie sind hiermit wie immer offiziell eingeladen, aber vielleicht das nächste Mal InSound Mind, warum nicht?
Ab jetzt täglich.
Ja. InSound Moin heißt ab jetzt InSound Horror Something.
Ja, klingt gut.
Alles klar, cool. Leute, dann Geraldine, es war mir ein Fest.
Ja, mir auch, wie immer.
Es ist, ich habe mich super gefreut, dass wir das jetzt geschafft haben, nach so vielen Wochen diese Folge aufzunehmen. Wir hatten es länger geplant. Ich könnte mir jetzt keine andere vorstellen, mit der ich über solche nischigen Horrorsachen spreche.
Ach du.
Ja.
Und, geht mir genauso.
Wie schön. Und ich glaube, wir müssen es mal schaffen, dich mit dem, hast du schon mal, kennst du den Benny, den ich immer regelmäßig zu etwas größeren Horrorspielen einlade, so Resident Evil und sowas?
Ich war mit dem noch nie zusammen. Ich glaube, wir hatten mal was geplant mit ihm, aber es ist nie dazu gekommen.
Ja, also ich glaube, wir müssen, glaube ich, mal zu dritt was aufnehmen. Dann nerden wir hier hart über Horror-Games ab.
Ah, das wird super.
Oh, das ist
2-Stunden-Folge.
Ja. Auch vielleicht. Und eine, die nicht regelmäßig Horrorspiele spielt, aber ist halt noch die Marti, die Streamerin, die haben wir eigentlich auch öfter mal da. Boah, wenn wir das schaffen würden zu viert, dann ist das quasi 4 Stunden lang. das wird der Cast des Jahrhunderts.
Das wird mega, da bin ich dabei.
Sehr schön. Aber Geraldine, bis dahin. Also man hört dich in dem Podcast bei GameStar, was spielst du so?
Richtig.
Und dem verlinke ich natürlich. Das ist, also das, wenn ihr keine Lust habt, wenn ihr das Gefühl hattet, das ganze Jahr bestand nur aus Halo und Call of Duty, dann müsst ihr diesen Cast hören, weil da werden ganz bewusst kleinere Nischentitel besprochen, also das, was ihr von InSound Mind kennt, aber wirklich halt im Kontext von GameStar. Und und du bist Host, ne?
Genau, und da lade ich mir einfach immer Leute ein, die entweder GameStar-Redakteure, Redakteurinnen sind oder auch Freunde, Freundinnen von GameStar, zum Beispiel dich, oder eben auch mal YouTuber und Streamer. Und wir haben jetzt demnächst zum Beispiel eine Folge mit Steinwallen, dem berühmten Strategie-Content-Creator.
Ach cool.
Also es ist ein wilder Mix und wir sprechen eben über nischige Titel, manchmal aber eben auch einfach über ältere Spiele, die einfach nicht so viel Beachtung mehr finden. Und dann reden wir darüber, warum wir sie heute immer noch spielen. Also, es ist ein wilder Mix.
Ah, das ist cool. Da habe ich jetzt direkt Bock reinzuhören. Also gut, jetzt habt ihr gleich noch einen Podcast-Tipp mitbekommen. Ist das ein freier Cast oder muss man den abonnieren?
Ihr dürft ihn sehr gern abonnieren, aber das ist kostenlos. Also, man findet ihn einfach auf Spotify, iTunes, Deezer und Co. überall, wo es Podcasts gibt.
Ah, sehr, sehr, sehr cool. Schön, ja, Geraldine. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich schon auf den nächsten Cast mit uns beiden.
Ich auch. Es war wirklich schön.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.